herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
In unserem Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, moderne Legenden rund um das Thema entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Dafür, lieber Jürgen, habe ich heute auch wieder eine kleine Leitfrage mitgebracht und die lautet für die heutige Folge: Kann man mit Simulationen bessere Entscheidungen treffen?
Wie immer eine spannende Frage von dir, Christian.
Vielen Dank.
Meine direkte Antwort: Ja, man kann das tun. Mhm. Je nachdem, wie man eine Simulation definiert und wie man die Simulation dann einsetzt.
Ja, also in der aktuellen, jetzt schon lang anhaltenden Diskussion über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, das hat ja heute gefühlt fast jeder am Start. Ne? So eine KI braucht man ja jetzt für alles und nichts gefühlt. Aber die soll ja jetzt ganz vieles erleichtern, auch Entscheidungen erleichtern. Aber bevor wir jetzt mal bei künstlicher Intelligenz sind, für strategische Entscheidungen zu treffen, was bedeutet denn eigentlich Simulation im Strategiekontext?
Naja, wir kommen mal wieder auf das Militär zu sprechen. Simulation, denke ich, ist in dem Strategieanwendungsbereich, im Militärbereich auch entstanden. Jeder kennt das aus Filmen oder Ähnlichem. Die Sandkastenspiele. Aha. Da stehen ältere Herren um einen Sandkasten und verschieben da ihre Truppen und simulieren Angriffe und Verteidigungen. Aha. Das ist die grundsätzliche Idee hinter einer Simulation. Ich möchte verschiedene Szenarien, die ich vorher definiert habe, durchspielen und sehen, wie sich das in der Interaktion ergibt.
Und das nennt man dann ja häufig Business Wargaming. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür, ne?
Ja, Wargaming ist der Fachbegriff fürs Militärische. Mhm. Man setzt Business davor, wenn man es im Unternehmenskontext einsetzen will. Mhm. Ja? Genau. Wobei Business Wargaming in erster Linie, also so ist es auf jeden Fall entstanden, ein Rollenspiel ist. Mhm. Dass man in diesen Szenarien verschiedene Parteien hat, was weiß ich, das Unternehmen, seine Kunden, Konkurrenten und Mitglieder des Unternehmens nehmen verschiedene Rollen ein. Oft sind auch Externe dazu eingeladen. Und was man eigentlich erreichen will, ist das, was man sich vorher so ein bisschen logisch, rational überlegt hat, zu testen. Aha. Und im Rollenspiel kommen natürlich auch Emotionen mit rein. Aha. Ja, weil es gibt schon so den Ansatz, man will dann gewinnen, auch in der Rolle, in der man gerade ist. Und dann kann man ganz gut austesten, was über die normale Rationalität hinausgeht, welche Möglichkeiten oder welche Ergebnisse sich ergeben könnten.
Aha. Fangen wir mal auf der Grundlagenseite oder bei den Szenarien an. Was bedeutet das denn an Daten, die ich überhaupt brauche, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, wir haben uns was ausgedacht im tollen Strategie-Workshop, wieder im Kloster XY und jetzt wollen wir das mal testen, wie ein Wettbewerber darauf reagiert, wie sich die Märkte verändern, wie kann man da vorgehen?
Naja, also man muss, glaube ich, unterscheiden, ob man etwas auf so einem höchsten Niveau analysieren will, sehr generalisiert, oder ob man wirklich auch quantitative Dinge ableiten will. Je mehr quantitativ ich das machen möchte, umso bessere und umso mehr Daten muss ich natürlich einsetzen. Mhm. Im Unternehmenskontext heißt das, ich muss Daten aus dem Unternehmen heraus mir zufüttern. Und wenn ich über Wettbewerber oder Marktgegebenheiten spreche, muss ich natürlich Daten über die Wettbewerber und den Markt haben. Wenn ich es auf einer oberen Ebene lassen will, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ich überlege, ob ich ein gewisses Produkt repositioniere. Und das Produkt existiert, es sind Wettbewerber auch da. Und dann kann ich mir generell die Frage stellen, wie werden Kunden drauf reagieren, wenn ich, sag ich mal, ein bisschen nach oben gehe oder ein bisschen nach unten in meiner Marktorientierung. Nochmal ein bisschen als Beispiel erweitert. Aldi und Lidl sind ja gerade dabei, für verschiedene Bereiche ihre Läden nach oben zu treiben, Richtung Rewe und Edeka. Und das könnte man natürlich so in so einem Wargaming mal testen. Mhm. Wie kommt das an? Was könnten so die Stolpersteine sein? Mhm. Und ohne das jetzt groß zu quantifizieren.
Ja, und dann sehe ich praktisch, wie reagieren da Verbraucher, also Kunden drauf an der Stelle? Wie bewegen sich vielleicht auch Wettbewerber in den verschiedenen Szenarien, um dann daraus meine Entscheidung abzuleiten?
Richtig. Und natürlich kann ich alle Instrumente, die eh schon vorhanden sind, nutzen. Also wenn ich jetzt Daten generieren möchte, wie könnten sich die Kunden dazu stellen, kann ich natürlich vorher Marktforschung betreiben, die traditionelle, übliche Marktforschung mit Umfragen, Testmärkten und so weiter. Und kann solche Ergebnisse dann wieder mit reinnehmen, um die Szenarien möglichst gut zu definieren.
Mhm. Klingt jetzt nach viel komplizierter Programmierarbeit an der Stelle.
Naja, ist gar nicht so viel Programmierarbeit, vorausgesetzt, man weiß im Unternehmen, wo die Daten liegen, ja, und wie ich die Daten da einsetzen kann, wo ich sie gerade brauche. Also es heißt ja immer so schön, wo sind die Interfaces? Mhm. Das muss ich halt eruieren. Aber üblicherweise sind die Daten ja vorhanden, wenn es um Kosten geht.
Ja.
Kostendaten sollten vorhanden sein, ja. Sonst macht das Unternehmen grundsätzlich
wenigstens
das
die, ne?
Wenigstens die. Und auf der Marktnachfrageseite, gut, wie gesagt, da kann ich natürlich Marktforschung betreiben. Aber ich habe natürlich auch clevere Leute im Unternehmen, die Vertrieb machen und Ähnliches, die nah am Kunden dran sind, die, wenn nicht vielleicht quantitative, auf jeden Fall qualitative Antworten liefern können.
Und dann nehmen wir die Daten, werfen die in die Maschine und dann kommen x Ergebnisse raus?
Ja, früher hätte man gesagt, das, was ich programmiere, oder die Ergebnisse sind immer nur so gut, was ich programmiert habe. Mhm. Ja, mittlerweile wissen wir ja, es gibt selbstlernende Algorithmen. Mhm. Also ich kann wesentlich mehr machen. Und diese Algorithmen können, wenn sie wirklich so ideal formuliert sind, wie wir das immer hören, können dann eigenständig Szenarien generieren und komplett andere Lösungen möglicherweise aufwerfen. Es wird immer natürlich Google genannt mit Go, die den besten Go-Spieler der Welt mit ihrer Simulation praktisch geschlagen haben. Man muss sehen, inwieweit das wirklich auf normale Unternehmen übertragbar ist. Man kann relativ viel da machen. Mhm. Entweder programmiert mit sogar künstlicher Intelligenz oder nur auf qualitativer Ebene.
Mhm. Wenn man jetzt mal in die Praxis schaut, wer setzt heute sowas ein? Ich glaube, bei Amazon haben wir das im Pricing-Thema. Die simulieren im Background auch automatisiert das ganze Thema
absolut,
schon, ne?
Ja, absolut.
Preisentscheidungen.
Also alle Unternehmen, die ganz stark ihre Big Data nutzen, die können das. Mhm. Ja. Und wenn ich Big Data nutzen will, muss ich automatisieren, weil kein Einzelner kann die Datenvielfalt überblicken und mit einem Blick Muster erkennen. Aber diese automatisierten Prozesse mit intelligenten Algorithmen gefüttert, die können das. Da bin ich aber auch immer ein bisschen vorsichtig, denn wenn ich weitergehen will für Strategie, sollte ich ja wissen, sind das Symptome? Oder sind das Konsequenzen, die Ursachen haben? Also wenn ich was verändern will, muss ich zunächst mal versuchen, einen Ursachen-Effekte-Zusammenhang herzustellen. Und bei Big Data, was Amazon und andere ja machen, stehen vor allem Korrelationen im Vordergrund. Das ist super gut für die. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Buch auf Amazon kaufen möchte, wird mir sofort angeboten, dieses Buch haben die und die Kunden gekauft, aber die haben auch andere Bücher gekauft. Das sind Korrelationsanalysen, die hervorragend sind. Aber wenn ich Strategie jetzt fürs Unternehmen machen will und umsetzen will, muss ich mir im Klaren darüber werden, was ist Ursache und was ist Wirkung.
Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, also das ist ja sozusagen ein Anwendungsbereich für Simulationen oder Szenarien auch durchzuspielen. Wie kann das denn auch helfen? Denn die Eingangsfrage hatte ich ja sozusagen, Simulationen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Jetzt weiß ich ja aus der persönlichen Erfahrung oder Leidensgeschichte, je nachdem, wie man das formulieren will, setzt du das Thema Simulation ja auch in der Lehre ein. Ne? Und das ist ja ein super spannendes Thema, da ist auch viel War im Gaming, dann sozusagen, also viel Wettbewerb unter den Teams, die da gemeinsam arbeiten. Ich durfte ja da auch schon ein paar Mal mitmachen und das finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du uns nochmal da berichten, warum du das in der Lehre auch einsetzt und nicht, sag mal, nur die Konzepte vorne erklärst und ein paar Case Studies machst?
Also mein persönlicher Glaube ist, wenn ich trainiere, dann werde ich besser.
Also es ist wie ein Muskel, ne? Die strategische Entscheidung ist wie ein Muskel.
Genau. Ich bin ja im Fußball groß geworden. Mhm. Also Training ist extrem wichtig, jenseits jeglichen Talents. So ist es auch beim Entscheiden. Wenn ich das Entscheiden trainieren kann, dann kann ich mir vor allem bewusst sein, wo ich möglicherweise Entscheidungsfehler mache. Wir haben uns an dieser Stelle ja schon das eine und das andere Mal über kognitive Verzerrungen, Bounded Rationality und so weiter unterhalten. Und wenn ich das trainiere, dann mache ich das in einem geschützten Rahmen. Ich vergleiche das immer gern mit dem Flugsimulator. Die Piloten bei der Lufthansa müssen im Flugsimulator alle möglichen Situationen trainieren. Selbst wenn sie abstürzen, sind sie nachher noch am Leben. Also die Simulationen, die wir machen, ich habe gestern gerade eine abgeschlossen mit australischen Senior Executives und deren Haupteinsicht war, zu verstehen, wie interdependent die verschiedenen Elemente im Unternehmen sind. Das weiß jeder eigentlich, aber das dann zu fühlen und zu merken, verdammt nochmal, wir wollten die Produktionskapazität ausdehnen, haben das aber versäumt. Und zwar massiv in Marketing investiert, aber wir kriegen potenzielle Nachfrage, aber wir können nicht liefern. wir haben diesen Zusammenhang zu spät erkannt. Das, glaube ich, ist das Wichtige an Simulationen, dass ich in einem geschützten Rahmen auch die dümmsten Entscheidungen treffen kann und die im Nachhinein auch nochmal kontrollieren kann und sagen kann, what if? Und das ist, glaube ich, das, was wirklich hilft. Wenn ich entschieden habe, ich kriege gute Ergebnisse, dann sind wir tendenziell zufrieden. Aber die entscheidende Frage ist doch, hätten wir bessere, noch bessere Ergebnisse kriegen können? Und sind die Ergebnisse nur deswegen gut, weil andere irgendwas gemacht haben, was für uns zum Vernutzen war, das gar nicht auf unsere Strategie oder unsere taktischen Maßnahmen zurückzuführen ist. Also von daher gibt es mir die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen, zu trainieren, viele Dinge gleichzeitig wahrzunehmen und zu verstehen, wie die Dinge tatsächlich zusammenhängen.
Meine Erfahrung ist ja, die Teams, die dann arbeiten, sind ja häufig auch sehr interdisziplinär. Und jetzt kennen wir das aus den lieben Unternehmen. Die haben alle immer so Silo-Themen. Also jeder denkt für sich in seiner Organisationseinheit, da muss es laufen. Aber den interessiert dann die Abteilung ABC natürlich gar nicht. Aber in dem Kontext, wenn es ganz konkret in der Simulation auch sozusagen unter Zeitdruck, finde ich, ist das eine ganz spannende Erkenntnis, die dann viele gewinnen, wo sie sagen, ich brauche dann doch den Kollegen aus der Produktion. Und das hilft mir doch schon sehr, wenn ich mich auch im Vorfeld mal mit dem abgestimmt habe. Und Kommunikation spielt eine so wahnsinnig wichtige Rolle, wenn das nicht in solchen Simulationen stattfindet oder auch mal eingeübt werden kann. Wie soll man es dann in Realität machen, wenn es mal wirklich Druck gibt und man muss dringend Entscheidungen treffen?
Christian, ich kann nur sagen, wie war? Ja, wir sind immer irgendwie unter Zeitdruck. Wir können nicht beliebig drüber nachdenken und nochmal nachbessern. In der Realität müssen wir irgendwann eine Entscheidung treffen und die hat mit Sicherheit Konsequenzen. Wenn sie die positiven Konsequenzen hat, die wir erwarten, wunderbar. Aber oftmals gibt es halt eben nicht so positive Konsequenzen und dann müssen wir uns hinterfragen und müssen sagen, woran hat es gelegen? Ich habe Führungskräfte getroffen, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ich kann das intuitiv entscheiden, weil ich habe so viel Erfahrung, ich habe schon so viel erlebt. Nur da ist die Gefahr, dass ich aus der jetzigen Situation etwas in die Zukunft extrapoliere, was nicht notwendigerweise in irgendeiner Form tatsächlich so sein wird. Und auch das hilft mir. Selbst wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das, was ich jetzt machen will oder entscheiden will, gut ist, warum nicht nochmal überprüfen und sagen, okay, lass uns mal ein Szenario für die Zukunft fahren, das ganz anders aussieht als das, das du gerade erwartest.
Und in diesen, volatil ist ja schon fast unfassbar volatilen Zeiten. Ne? Ja. Die Zeithorizonte werden kürzer, die Veränderungen, Disruptionen werden immer mehr und zumindest mal gefühlt in der Wahrnehmung. Und da gibt es Einschläge nach Corona sozusagen, ein Ukraine-Krieg, der jetzt gerade alle, ich sag jetzt mal, in die Knie zwingt. Und das sind ja Dinge, da kann man sagen, das kann man ja gar nicht alles voraussehen.
Das ist richtig. Und gefühlt hört es auch nicht mehr auf. Jetzt ist, wie heißt das, die Affenpocken sind im Umlauf. Und was wird als nächstes kommen, keiner weiß es. Also dieses Vorbereitetsein auf die Dinge, die man nicht notwendigerweise erwarten kann, also the unexpected und auch das Undenkbare. Wer hätte vor der Pandemie gedacht, dass es sowas geben würde, die dann auch noch so lang anhält, hat keiner so auf dem Schirm gehabt. Also das ein bisschen vorauszudenken und möglicherweise die Szenarien mal zu schreiben, zu skizzieren, alleine das hilft schon. Und vielleicht darf ich nochmal rekurrieren auf, wo die Simulationen herkommen aus dem Unternehmensumfeld. Es war ein Unternehmen namens Shell, die das in den 60er Jahren eingeführt haben. Die hatten eine Einheit, die nichts anderes gemacht hat, als nach vorne zu denken und sich Szenarien zu überlegen, die möglich sein könnten. Und Ende der 60er Jahre hatten die ein Szenario, das hieß Ölpreiskrise oder Ölpreisschock, der dann tatsächlich Anfang der 70er Jahre kam.
Eingetreten ist.
Und man hatte sich da gedanklich drauf vorbereitet. Also das verstehe ich unter Verwendung von Simulationen, ob die jetzt qualitativ oder quantitativ sind, getrieben von künstlicher Intelligenz oder nicht. Wir versuchen, im Englischen würde man sagen, educated guesses zu machen. Die Zukunft ist ja unsicher, also es ist immer irgendwo ein Raten, wie es wirklich ausgehen wird. Aber das können wir verbessern, dieses Raten. Und wir können zu gewissen Grade auch testen.
Und wir können lernen, sozusagen, wie wir reagieren in unerwarteten Situationen, die immer wieder eintreten können in verschiedensten Weisen.
So ist es. Ganz genau.
Und dieses Lernen geht ja auch immer weiter, wenn ich sozusagen auf unser Buch darauf auch rekurrieren kann, wo wir eigentlich dann versuchen, das sogar noch ein bisschen weiter zu treiben, von der Simulation dann noch weg. Lernen entlang des Workflows in dem Moment, wo ich es eigentlich anwende, das Stück Wissen zu bekommen, das ich brauche, um das Problem zu lösen, das ich an der Stelle habe. Ne?
Richtig, also auch kleinteilig. Ich meine, das befordert, braucht natürlich einen gewissen Denkaufwand und möglicherweise auch Ressourceneinsatz, wenn ich das auch kleinteilig simulieren will. Ja, wir haben jetzt gerade über so eine große Strategiesimulation gesprochen, aber es werden auch viele Simulationen eingesetzt im Logistikbereich, im Operationsbereich, wo die Verantwortlichen dann gucken, was passiert, wenn wir jetzt die Maschine doch anders ausrichten oder ersetzen. Also das ist ganz wichtig und ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, dieses aus dem Silo rauszugehen und über die eigenen Grenzen hinauszudenken, das ist sehr hilfreich für Unternehmen. Und hier sollte man auch dann die Verbindung sehen, wenn ich Simulationen in verschiedener Form an verschiedenen Stellen des Unternehmens verwende, dann sollte es auch jemanden geben, der ein bisschen übergeordnet denkt und sagt, was bedeutet denn das jetzt alles konkret? Ja, was sind die Rückwirkungen auf andere Bereiche?
Ja, super, Jürgen, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal auch ein Ei- und Kopfopener für unsere Zuhörer. Hast du vielleicht am Schluss, weil viele stellen sich jetzt mit Sicherheit die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt für mein Unternehmen? Wie soll ich das denn jetzt simulieren oder wie können wir von sowas profitieren? Was würdest du als Rat unseren Hörern mal mitgeben, die vielleicht den ersten Schritt in so eine Richtung machen wollen?
Naja, die einfachste Art und Weise, irgendwas zu simulieren, wenn man gewisse Daten hat, man kann einfach Excel nehmen und ein bisschen rumprobieren, Parameter verändern und gucken, wie die Ergebnisse sich gestalten. Also in der einfachsten Form, ich bin ja von Haus aus Ökonom und was ich gerne im Unterricht mit den Teilnehmern mache, ist, die sollen sich einfach mal Angebot und Nachfrage basierend auf Daten angucken, was passiert, wenn wir die Daten verändern. Das ist die einfachste Form. Brauche ich nicht viel, muss ich nicht investieren. Excel hat jeder. Ja. Wenn man weitergehen will, wenn man ein konkretes Problem hat, dann gibt es natürlich Problemlöser. Ja, ich meine, wir haben ja unsere Software auch eigenständig programmiert, die dafür genutzt werden kann. Muss ich nur im Klaren sein, diese Simulation oder so eine Software funktioniert dann gut, wenn das, was reingegeben wird, auch das ist, was wir wirklich brauchen. Wenn ich im Pricing Entscheidungen treffen will, gut, dann muss ich Daten haben über die Kostenseite, ich muss Marktdaten haben und ich muss Preisvorstellungen haben. Dann kann ich das testen. Und so Simulationen können beliebig komplex werden. Allerdings je komplexer, umso vielfältiger können die Ergebnisse sein. Ja, also ich bin immer der Fan davon, keep it short and simple. Und dann kommt eine Vorhersage raus, eine Empfehlung und die kann ich dann möglicherweise in so ein Business Wargaming nochmal intern überprüfen. Und am Ende, was zählt, die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Absolut. Schönes Schlusswort an der Stelle. Und für alle, die auch vielleicht Interesse haben, du hast es erwähnt, die eigene Simulationssoftware, die du ja auch am Start hast, verlinken wir nochmal in den Shownotes, wo es die gibt oder wo man die anfragen kann. Also jeder, der eine Frage hat und das gerne auch mal mit seinem Team durchspielen möchte, kann sich gerne bei uns melden an der Stelle. Und dann werden wir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen mit Simulation.
Sehr gut. Besten Dank, Christian. Ja. Es hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Jürgen.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.